Fünftes Kapitel. Die Mitternacht ist fast vorüber. Des Pfarrers Seele ist so aufgewühlt, er findet keinen Schlaf. Wenn der Beichtstuhl, er wagt es gar nicht auszudenken und wird bald bestätigt werden. Unter seinen Fenstern liegt ein Gärtchen, arg verwildert. Eben da schreit ein Uhu, nicht durchdringend. Aber der so schreit, braucht nichts zu fürchten. Wirklich dumme Leute fürchten sich vor diesem Vogel laut. Sie gehen gar nicht nachzusehen. Aber Zinkmann ist hellwach geworden und weiß gleich, das war kein Vogel, das war die Stimme eines Menschen, der in Not und Schrecken rief. Vorsichtig klettert er den kleinen Stieg hinab, öffnet ohne Laut das Türchen, das ins Gärtchen führt, und sieht trotz Dunkelheit den Mann, der sich aus dichtem Buschwerk löst. Ohne Zeichen, wortlos, tappen beide in das Haus zurück. Kein Lichtstumpf wird im Stübchen angezündet. Er erkennt auch so den Ankömmling. Es ist ein fragendes Entsetzen, was über seine Lippen kommt. Was tust du hier? Ohne schweren Grund bist du nicht gekommen. Da kenne ich dich viel zu gut. Es ist Meurer. Ihm zittern schier die Beine, Herz und Körper sind erschöpft. Das Wenige, was anzubieten ist, findet Sinkmann auch im Dunkeln. Eine Kante Brot, einen Becher leichten Weins. Iss und trink und berichte. Vor dem Morgenlicht musst du zu Hause sein, weißt es ja. Der Nachbar, ich will nicht sagen, das steht mir nicht zu, befürchte aber, dass er dem Spanier zum Hörigen geworden ist. Vielleicht, weil ihm alles im Voraus vergeben wird, in Klammer die Ablasszeit. Berthold erzählt, was seine Frau am Beichtstuhl sah. Später hätte er gemerkt, wie der Spanier die Frauen musterte. Er hätte zwar erst nicht begriffen, warum der Pfarrer seine Frau so schnell entführte und ihm hernach das Zeichen gab. Jetzt wäre davon wirklich etwas wahr, was Helene sah, oh weh. Ein tiefer, langer Seufzer erfüllt den Raum. Niemand, auch kein anderer der guten Freunde, auf die ich mich verlassen kann, würde hören, was ich dir zu sagen habe. Sinkmann schenkt sich selber etwas ein. Behalte es für dich, sag deinem Weibe nichts davon. Aus Schreck würde sie Verkehrtes tun. Sie hat recht gesehen. Eben dann kam ein Wort zu mir. Und es war mir so, als müsse es dem Spanier gelten. Es war wie eines Windes Rauschen für mich dennoch klar die Stimme. Du böses Kind kannst zwar jetzt tun, was aus deinem Übel kommt. Allein für jedes, das dem anderen das Verderben bringen will, absolut nicht kann. Denn des Lichtes Kinder stehen in meiner Hand. Geht eine Höllentüre auf, die eigene, aus eigener Grausamkeit geschaffen. Hast du ein Recht, abzurechnen, wo es kaum was abzurechnen gibt? Bist du der Lebensgeber und der Träger? Oder bin nicht ich das ewiglich allein? In Klammer Seite 39,4. Als ich dies hörte, kniete vor dem Beichtstuhl deine Frau. Sie hat bestimmt das Loch bemerkt, ansonst der Spanier nicht nach jenem Auge suchte, das ihm in seine Schändlichkeit entgegensah. Was bedeutet uns denn noch die Beichte, wenn sie nicht mehr wie von alters her zu gelten hat? Ich hab noch nicht geschlafen, bin ganz aufgewühlt und weiß nimmer, was geschehen soll. Ich müsste es dem Bischof melden. Wo ist dann das Loch geblieben, ehe eine Inspektion erfolgt, ganz abgesehen davon, dass gar nichts unternommen wird? Zu fest sitzen jene schon in unserem Sattel. Ja, und weiter? Meurer prüft, ob es schon tagt. Es bleibt nichts anderes übrig, als dass ihr nächsten Sonntag auch zur Messe kommt. Deine Frau soll sich mit einer anderen bereden, bei den ersten sein und alsbald gehen, nicht rasch, ganz unauffällig. Und du bleibst hier. Mischt dich unter deine letzte Schar. Was weiter wird, dazu mag der Herrgott mir die Weisung geben. Meurer hebt verzweifelt beide Hände auf. Die Frau bekommt doch keine Ruhe, wenn er, der Beichtiger, jemanden verfolgt, der kommt nie aus dessen Klaue. Geäußert. Ohne jeglichen Respekt. Wo kann es ihn denn geben? Darf man sich nicht einmal auf das Recht des kleinen Mannes stützen? Still, warnt Sinkmann, ich hab euch gern geholfen mit dem kleinen Pfarrerrecht, wie du dachtest. Oh, hat man mal ein Wörtchen ausgesprochen, kommt es einem über seine Zunge, wenn es fehl am Platze ist, dann ist es zu spät. Gehe jetzt, ich lasse dich durch eine Lücke. Gott sei mit dir, dass du niemandem begegnest. Der Verstand muss walten. Habe meine Sichel bei dem Gerstenfeld versteckt, das am Rande etwas reift, kann notfalls etwas schneiden. Man geht vor Tau und Tag zum Sicheln. Trotz der Sorge muß der Pfarrer lächeln. Ja, ja, der Berthold stammt aus einem besseren Hause, wo man nicht blind dem Leben gegenüber war. Das noch dunkle Morgental verschluckt des Mannes Silhouette. Unbeschadet kommt er heim. Die Frau schläft fest, Meurer weckt sie nicht. Der Mühe ist's ja auch genug, die auf ihren Schultern liegt. Er melkt die Ziege, die gute Labe fließt in einen Krug, stellt ihn in den Erdwall, den er hergerichtet hatte, wo man im Sommer etwas länger aufbewahren kann. Morgen wieder in die Stadt mit dem Sündenzoll, murmelt er verbissen vor sich hin. Eigenartig, vom Dorfe redet auch nicht einer von der Messe. Man bespricht das Wetter, die Getreidemahd und was ansonst den Bauern nahe liegt. Selbst August Huber hält den Mund. Es ist niemand, der ihn nicht ein wenig fürchtet, weil er bei allen Dingen ungut seine Zunge wetzt. Hieselbar hat es gesehen, dass Huber ganz der Letzte war, der am Beichtstuhl niederkniete, lange flüsterte und, weiß Gott, hatte Hieselbar gedacht, der bekennt nicht bloß seine Sünden. Genau das war geschehen. In dieser Zeit, in Klammer im Mittelalter, kommt eine von den schwersten Unruhen unter Stadt- und Landgemeinden auf. Noch ist der Spanier auf der Hut. Er braucht erst noch ein Privileg, auf das er, mühsam sich beherrschend, harrt. Hat er das erst einmal in der Hand, dann. Ha, selig dieser dumme Pfarrer. Allerdings abschaffen kann er ihn nicht. Merkt er aber das Geringste, kann er über seinen Orden ihn vernichten. Rom muss ihn dann bannen, er kann auch notfalls selber ihn versetzen, so oder anders. Während bei ihm solcherlei Gedanken ausgebrütet werden, sitzt am dritten Tage nach der Messe, es ist ein trüber Tag, der Medikus dem Pfarrer gegenüber. Erst reden sie vom Allerlei des Alltags, bis der Doktor schweren Seufzers sagt. Es kommt etwas auf, ich hörte es geheim. Einer aus Südosten wisperte mir zu, dort herrsche jetzt die Pest. Und man müsse es gewärtigen, dass sie weiter um sich greift, zumal es dort so gut wie keine Hilfe gäbe. Er wäre bei der ersten Kunde weggelaufen, weil er ohne jegliche Familie sei, wäre ihm das leicht geworden. Pest? Fragt Sinkmann tief erschreckt. Allerwärts herrscht arge Not, hat man nicht genug zu essen, ist der Körper ohne Widerstand, da mag der Pesthauch reiche Ernte halten. Ist zu befürchten. Ich habe gestern mit dem Spanier gesprochen. Der hat bloß gelacht, gedroht. Er würde mich verbannen lassen, käme ein Tumult unterm Volke auf. Den könne er jetzt nicht gebrauchen. Seht meine Frage. Warum jetzt denn nicht? Verstehe, glaubt mir, die spanische Pest frisst viel mehr Opfer als die andere. Von dort kommt auch noch eine? Sinkmann lacht verzweifelt, dann ein Ruck, und er berichtet von der löcherigen Messe. Der Medikus fährt auf, rennt hin und her, wirft sich wieder auf den Schemel und stößt hervor. Das ist ja entsetzlich, hättet ihr es nicht gesagt. Nie hätte ich das glauben mögen. Wir müssen schweigen. Ich bin kein großer Kirchengänger. Ihr, Pfarrer, wisset auch warum. Zudem gehen bei mir die Kranken vor. Die kann ich nicht sich selber überlassen. Bisher hat der Bischof es geduldet. Die hohen Herren haben ja die meiste Angst, wenn die Lüfte kommen. Denn die Pest klopft nicht bloß an die Armentür. Deshalb konnte ich dem Spanier sagen, ihr, hoher Herr, seid für die Seele da, ich für den Leib. Kommt aber wie vor 40 Jahren eine Pest, wollt ihr die Todgeweihten pflegen, zu versuchen, die Pest einzudämmen? Was meint ihr, was ich da als Antwort hören musste? Weiß ich nicht, raten mag ich nicht, Gutes war es kaum. Genau, werter Freund. Er, der Spanier, würde nie zu einem solchen Kranken gehen. Dafür wären doch die Medikusse da. Die von Pest Befallenen würden sterben, mit und ohne Pflege. Die kann man bloß dem Teufel überlassen. Wörtlich ausgestoßen. Euch kann ich voll vertrauen, seit Jahr und Tag, mir ehrenwerter Freund. Was auf Gegenseitigkeit beruht, unterbricht der Arzt. Und ich will gestehen, Einige aus meiner Landgemeinde, die gefährdetsten der Spanierpest, müssen fort, weiß es nicht wie, wann, wohin. Lange kann ich sie nicht mehr beschützen, und wenn, da muss auch ich mit weichen. Pfarrherr, da kann der Mond vom Himmel fallen, wenn, ist das nicht auch gotteswidrig? Da sucht der Arzt ein Ereignis aufzuhalten. Wenn ihr geht, haben eure Leute keinen Anhalt mehr. Ich weiß recht gut, was ihr ihnen seid. Und kommt der letzte Trumpf. Könnt ihr vor Gott bestehen, wenn er sagt, ungetreuer Hirte, du hast die dir anvertrauten Schafe preisgegeben? Sinkmann hat schon längst sein Haupt gesenkt. Ach, was geht nicht alles durch sein Herz? Was der Doktor sagt, hat er in letzter Zeit viel tausendmal bedacht, hin und her gewälzt, bejaht, verneint. Und nur das Engelswort, das immer wieder zu ihm kam, hat ihn aus aller Qual herausgehoben. So kann er jetzt den Blick erheben, leicht verschleiert und doch irgendwie aus Gottes Heiligkeit heraus. Bedachtsam wählt er seine Worte. Leicht ist es nicht, des Himmels Weisung mit dem weltlichen Gehabe auszugleichen. Ich habe euren Hinweis aus der Freundschaft, die mir zu jeder Zeit von euch geworden ist, herausgeschöpft, und was ich jetzt erwogen habe, ist das Resultat der letzten Wochen, seitdem bei uns das Fremde dominiert. Glaubt mir, ich bin unterrichtet. Vom Engel sagt der Pfarrherr nichts. Der Doktor ist ein guter Mann. Doch das Übersinnliche steht ihm noch fern. Wenn aus meiner Herde welche fliehen, sie müssen es, soll sie kein Foltertod betreffen, werde ich geächtet sein. Was das besagt, brauche ich nicht zu erklären. Wer weiß, kann der Herrgott mich nicht anderswo gebrauchen, wo ich für ihn wirken darf? Bin ich geächtet, so kann ich gehen, wohin ich will. Der lange Arm, ihr wisst, was ich damit meine, findet mich im letzten Winkel dieser Erde und käme ich ins tiefste Afrika. Wer bringt mich dorthin? Mit was? Fragen überflüssig. O sieh, mein Freund, so sieht die Wahrheit aus. Hört mal zu, Sinkmann, und glaubt, dass ich auch noch Ohren habe, die nicht bloß in und aus der Nähe hören. Man sagt, nordwärts käme jetzt ein neuer Glaube auf. Ob es stimmt, ob er Gutes bringt, wer kann das erwägen? Es wird bereits verlautet, jeder, der dieser Irrlehre, in Klammer jene von Martin Luther, glaubt, wird gebannt und verfällt dem irdischen und geistlichen Gericht. So hat man es mit Hus getan, der sich nachweislich einzig auf die Schrift berief, vor allem auf die Lehre Jesu Christi. Ob alles klar gewesen ist, lässt sich nicht erhärten. Denn möglich, dass man Hus so manches unterschob, was niemals über seine Lippen kam. Ob er wirklich alles aus dem hohen Gotteswort erkannt und so gepredigt hat, wer will das heutzutage entscheiden? Wie dem auch sei. Treuanhänger haben bis zum heutigen Tag des Evangeliums wegen Haus und Hof verlassen, Müssen, fällt der Doktor grimmig ein. Hm, möglich, weicht Sinkmann aus. Noch ist er Priester seiner Kirche, muss er sich ihr beugen, äußerlich. Aber der Erkenntnis nach hat er sich ziemlich weit von ihr entfernt. Wie die Dinge liegen, eben in der Zeit, wo nackte Macht der nackten Armut gegenübersteht, wer könnte ihn verdammen, wenn besseres Wissen aus dem Lichte Gottes ihn erfüllt? Dabei bleibt bestehen, seine Kirche hat viel gute Seelen, unterm Volk die meisten, doch auch manch hoher Fürst der Kirche, Fürst der Welt, sehen Fehler ein, bloß fehlt die Macht, sie abzustellen. Darüber sprechen beide Männer und sind sich einig, es müsste bald ein Großer kommen, der niemand fürchtet, außer Gott in Ehrfurcht, in unerschütterlichem Glauben. Wir können nicht viel tun, sagt Sinkmann. Durch Priestereid ist mir der Mund verschlossen. Euch, werter Doktor, hört kein Hochgestellter an, oder doch? Nein, einmal nur der Bischof, der Kranken wegen. Ah, mir fällt wieder ein, was ich sagen wollte, in Verbindung mit der Pest. Die kann schon vor unseren Toren lauern. Ich musste kürzlich wieder mal ins Bischofsamt zu Bediensteten, bin ja bloß ein Kleiner. Hohe Herren darf ich nicht behandeln. Ich wurde durch den Hof geführt. Da standen hochbepackte Wagen fertig, um jeweils 4 Pferde anzuspannen. Ich erlaubte mir den Winkelblick und fragte dann in der Gesindestube, was die Wagen zu bedeuten hätte. Ob der Bischof wohl nach Rom berufen wäre. Dass die Kunde von der Pest zu diesem durchgedrungen ist, war mir gewiss. Ha, die Wagen, wohin rollen die? Und wenn? Gottes Arm reicht weiter, als die Herren wähnen. Nie, nie, soweit wir rückblickend wissen, hat eine Pest vor irgendeiner Türe Halt gemacht, vor hohen Würden und verbrämten Kleidern. Der Medikus versteht's auch ohne Worte. Schon spät, ich muss noch zu 2 Kranken. Ihre Schmerzen etwas lindern. Noch? Die schlafen sicher längst. Bei Gott, ich wollte gern, sie würden schlafen. Eines wird euch freuen, so vom geistlichen Amte her. Ich gehe nie zu Kranken, ohne erst den Herrn zu bitten. Er mög mir seine Helferhände leihen. Es war mir manchmal so, als ob da einer bei mir stünde, der... Ernst schweigt der Arzt und geht ganz versonnen fort. Auch der Pfarrherr bleibt versonnen sitzen, bevor er sich zur Ruhe legt. Eine Gnadennacht kommt auf den Schläfer nieder. Besonders klar ihm ist, als wäre er hellwach. Vor ihm steht sein Engel. Du? Fragt der Träumende und ist ein Sehender zu nennen. Was bringst du mir? Ein schweres und ein leichtes. Ausmessen kannst du beides selbst. Das Leichte ist von unserem lieben Gott. Das Schwere ist die Bürde dieser Welt. Meinst du, wird der Dialog zwischen Gottes Licht und Mensch geführt? Anders weiß ich's nicht zu deuten, bin nur ein kleiner Mensch. Prüfe, mahnt das Licht, ob nicht im Schweren auch der schwere Segen ruht. Leichtes könnte leicht befunden sein. Oh, wie dumm bin ich gewesen, da wird Gott mit mir unzufrieden sein. Wirf den Gedanken über Bord, er taugt nicht viel, außer man könnte ihn zur Demut rechnen. Merke auf, das Schwere als der Segen kommt von Gott, dem Heiligen, der seine Kinder allesamt zu führen weiß, auf der Welt nicht sonderlich erkannt, was jedoch am Menschen liegt und niemals an der gnadenreichen Führung Gottes. Das erkennst du an, nicht wahr? Vollkommen, ich brauche mich dabei bloß selber anzusehen. Das kann gelten, nur wird es eben nicht gebraucht. Es gibt einen hellen und einen dunklen, schweren Teil. Und weißt du schon, was das bedeutet? Der dunkle Teil kommt von der Welt. Er steht schon vor der Tür von Land und Stadt, auch vor deiner, die in die Kammer führt und hinaus, weit weg. Die helle Schwere steht an deiner Seite und du weißt, wer sie dir bringt. Gott, Vater, sagt Sinkmanns Geist, der wie körperlich beim Lichte steht. Auch sieht er sich wie selbst. Ganz recht. Nur glaube nicht, es wäre keine Last, weil das Gute, Leichte, von Gott gesegnet, alleinig dient und hilft. Willst du dich erproben, so nimm das Leichte mit dem Schweren, das Schwere mit dem Leichten auf. Ach, Bote Gottes, das ist ein schwieriges Exempel. Mich dünkt, Menschen können es nicht lösen. Durch Wort und Rechnung nicht, erwidert sanft der Geist. Im nächsten Dienst, der dir noch größer wird, als er bisher gewesen ist und war bislang sehr viel, wirst du diese Rechnung unter Gottes Flügel lösen. Er wird dich und die Fliehenden beschatten. Also doch, gesagt mit einem Seufzer. Er hat trotz alledem gehofft, er könne die Gemeinde vor Gefahren schützen und bliebe ihnen weiterhin der Helfer, wie er es, wenngleich im kleinen Maß, gewesen ist. Er sieht den Engel fragend an. Forsche vorher nicht, was der Schöpfer Vater auf dem Wege geben wird. Durch eine kurze, schwere Zeit wirst du gleich wissen, wie du handeln sollst. Doch ist noch ein Engel da, hast von ihm gehört. Der von Beate? Wagt der Mann zu unterbrechen. Jawohl. Und sind wir unser zwei, mag dein Mut nicht sinken. Denke dran. Wer Gott vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Daran halt ich fest, auch wenn uns bloß ein Engel führt, weil es immer einen Gott und Schöpfer gibt. Ihr glaubt an drei Götter, stellt sie zwar in einem dar und wisset nicht, wer voranzustellen sei. Du hast darüber nachgedacht und gemeint, das könne eigentlich nicht stimmen. Entweder eben ein Gott oder drei. Es blieb dir nur die Frage offen, welcher denn der erste, der zweite und der dritte wäre und wer am meisten anzubeten sei. Lass das hinter dir zurück. Glaube an den einen Gott, dann hast du alle Zeit einen Segen, der ewig länger als für ein langes Leben reicht. Was du weiter wissen musst, wird dir noch gegeben, auch vom Kind. Sei auf der Hut. Der Mensch soll überlegen, was zum Besten dienen kann, für die anderen, für sich. So nimm des Vaters Frieden, bleibe fest, bleib getrost. Es ist früh am Morgen, fast noch düster, als Sinkmann sich die Augen reibt. O Vater Gott, wo bin ich gewesen? Was alles habe ich erlebt? Menschlich muss er sich besinnen. Dabei ist ihm innerlich, als ob sich Wort und Bild zusammenfügten. Wie ein Ganzes steht es vor ihm da. Es erschauert seine Seele. Er lobt den Herrn im stillen Dankgebet und kann doch die Sorgenlast nicht bannen. Wie wird es werden? Wie soll ich es denn schaffen, ohne dass der Spanier zu früh des inne wird, was vor sich geht? Dann wären wir geliefert, einer wie der andere, ich vornweg. Und wenn, befragt er sich, du müsstest erst die Opfergasse gehen. Aber, sagt er weiter zu sich selbst, der Lichtgeist war schon oft bei mir und weit zurückgeblickt. Als Knabe hatte er schon solche Träume, der Kindessinn konnte sie nur nicht begreifen. Heute sieht er völlig klar im Aufblick, dass Gott seine Himmelsboten sendet und er auch selbst erscheint, wie es zum Heil der Menschen gut und dienlich ist. Wen aber soll er wählen? Wen zuerst ins Unbekannte ziehen lassen? Ja, unbekannt, das sind sie auch, er und alle seine lieben Leute. O Freude, Gott sind wir bekannt, und das genüge mir, schließt er die Gedanken ab. Es klopft. Ein Knabe kommt herein, verschüchtert. Angst liegt in seinen Augen. Pfarrherr, ihr möchtet, sollt, stottert er. Komm her, Bub, bist du nicht des Kerzenziehers Hansel? Ja, nickt der Knabe, habe keine Furcht. Liebevoll legt Sinkmann um den mageren Körper seine beiden Arme. Oh, die haben auch mehr Sorgen als zu essen, denkt der Treue traurig. Vor euch nicht, sagt der Junge, ihr seid freundlich, wenn ihr zum Herrn Vater kommt. Wovor hast du Angst? Der Befragte sieht zur Tür, als befürchte er, dahinter stünde, der ihn sandte. Es ist der hohe Herr, wispert Hansel. Er rief mich aus dem Hause, ich solle euch gleich melden, sobald als möglich möchtet ihr zur Kirche kommen, der hohe Herr wartet dort. So, wir warten auch erst ruhig ab, Keine Suppe wird so heiß gegessen, wie man sie kocht. Er wartet aber, ich soll ihm Meldung machen. Kannst du. Erst aber isst du hier ein Brot. So lang hat die Sache Zeit. Gierig greift das Kind zum Brot, und wie in einem Nu ist es verschlungen. Genauso schnell ist es dahin gerannt. Sachte schließt der Pfarrer seine Kammer zu. Jetzt geht's los. Mein Himmelsvater Gott, hilf mir, lasse meine Schäflein nicht verderben. Im Magen hungrig, er hat sein Brot dem Kind gegeben, doch irgendwie im Innern stark, himmelssatt ist es zu nennen, macht er sich auf den Weg. Er darf den Spanier nicht verärgern, lässt er zu lange auf sich warten. Er tritt durch das Portal. Drinnen ist es noch ganz dunkel, weil der Morgen erst sein Regiment begonnen hat. Zum andern, die Mauern haben keine großen Fenster. Dunkel sind sie obendrein gefärbt. Nun, er ist hier zu Hause. Er findet sich zurecht und geht in das Gelass, das sich bei der Altarwand befindet. Dort ziehen sich die Priester um und die Sakramentsgeräte werden daselbst aufbewahrt. Reichtümer gibt es nicht. Die Gemeinde ist ein armer Kreis. Von oben her ist noch nie etwas gestiftet worden. Der Wartende sitzt auf einem Hocker. Er hält es nicht für nötig, aufzustehen, als Sinkmann grüßt. Jeder Hochmut fällt einmal in seine Grube, denkt dieser und streicht die Bosheit damit aus. Verzeiht, ehrwürdiger hoher Bruder, sagt er leise, verhalten. Ich war gerade aufgestanden, als der kleine Bote kam. Was gibt es Wichtiges, das so früh besprochen werden muss? Nichts. Bloß kommen sollte er. Was unsere Arbeit anbelangt, ist immer wichtig. Das solltet ihr als Priester wissen, obwohl ihr bloß ein kleiner seid. Und gern, schiebt Sinkmann den Gedanken ein. Der Heiland ließ die Kindlein zu sich kommen, die Großen mussten abseits stehen, sagt aber laut: Ich bin bereit, auch nachts zu dienen, wenn dies nötig ist. Er ahnt, um was es geht, um die Messe. Er hat sich nicht getäuscht. Schon fängt jener an zu poltern. Ihr habt die Gemeinde falsch geführt, was zu melden ist. War das eine Beichte? Lappalien hat man gemurmelt, dass ich's kaum verstehen konnte. Habt dafür durchs Loch gesehen, ergrimmt der Pfarrer sich. Dann meine Predigt, wird resoniert. Hat mich einer angeschaut? Hat man mit vollen Ohren zugehört? Die Wände haben mich vernommen, eure Leute aber nicht. Darf ich unterbrechen? Sinkmann fragt bescheiden. Des Hasses Glut darf nicht zur Feuerlohe werden, hier nicht. Was? Der Üble blickt den Fragenden nicht an. Gestern haben einige der Städter mir von einem Predigtwort gesprochen. Was bleibt ungesagt? Also hat man zugehört und bin ich sicher, dass die Landgemeinde, die besonders aufmerksam gewesen ist, sich nichts entgehen ließ von dem, was ihr geredet habt. A. Nicht gepredigt. Die Donnerworte waren nicht zu überhören, die konnten Tote auferwecken. Der Spanier hat sich schwer geärgert, weil die Gemeinde froh zu Sinkmann aufgesehen hatte, bei ihm es keiner wagte. Hatte es moniert, weil die lieben Leute voll Vertrauen auf die Kanzel blickten. Der andere aber wollte, jedermann soll sich in Demut und in Ängsten beugen vor ihm, keineswegs vor Gott. Sehr behutsam, die Kerbe muß der Fremde spüren, sagt der Pfarrer. Ihr, hochwerter Bruder, dürft für euch in Anspruch nehmen, dass die Kleinsten, auf sich mitbezogen, sich nicht getrauen, euch näher anzusehen. Und während einer Predigt ist schon gut, wer sich so niederneigt in Andacht im Gebet. Ihr standet über der Gemeinde. So, der fein umwickelte Pfeil hat gut getroffen. Obwohl dieser dumme Deutsche es so meinte, wie gesagt. Hier herrscht dünkelhaft Einfalt vor, die dem Ordensmann besonders gut zunutze kommt, so gemeint. Er legt alles bloß zugunsten seines angemaßten Amtes aus. Ha, sie sollen zittern und erbleichen und vor allem leiden. Finster geht er fort. Die Kirchentür fällt hässlich zu, so laut, wie man es bei einem Gotteshaus nicht liebt.